DW Menschen und Märkte.
CES 2020, Auftakt der weltgrößten Technikmesse. Die Autoindustrie entdeckt die CES als neue Spielwiese. Indische Fachkräfte für Deutschland und Tourismusboom im russischen Murmansk. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus Ulrich. In Las Vegas beginnt die Consumer Electronics Show, kurz CES, die größte Technikmesse der Welt. Wir stellen die wichtigsten Trends auf der CES in diesem Jahr vor. Vor allem für eine bestimmte Branche wird die Messe immer wichtiger. Markus Schuler.
Für den Ex-Technologie-Blogger Sascha Pallenberg, der jetzt Digitalbeauftragter beim Daimler-Konzern in Stuttgart ist, hat sich die CES deutlich verändert. Die Automobilhersteller nehmen jetzt immer mehr Platz ein. Sie haben eine komplette Messehalle übernommen. Daimler-Mann Pallenberg.
Ja, hier werden Schnittmengen geschaffen zwischen Automobilindustrie, zwischen Unterhaltungselektronikindustrie, zwischen Herstellern, die Infrastruktur schaffen, aber auch Zulieferern. Und die CES ist die erste riesengroße Messe, die es jeweils Anfang eines Jahres gibt. Und sie gibt auch vor allen Dingen immer so, naja, die Schlagzahl fürs gesamte Jahr vor.
Für die Konsumenten wird es immer wichtiger, dass sich ihr Smartphone gut mit dem Auto verbinden lässt. Besonders viele Firmen aus Südkorea und Japan sind in diesem Jahr mit dabei. Sie stellen nach den USA die größte Gruppe der gut 4.500 Aussteller, so Tyler Suter vom Messeveranstalter CTA.
Whether that's Samsung with its keynote this year at CES 2020.
Ein Beispiel ist Samsung, ein Unternehmen, das eine der Keynotes hier halten wird, oder LG, die hier viele neue Produkte vorstellen. Hier passiert einfach viel. Das zeigt sich sowohl bei der Zahl der Aussteller als auch der Besucher aus diesen beiden Ländern. Wenn es einen Trend in diesem Jahr festzustellen gibt, dann den, dass das Thema künstliche Intelligenz in immer mehr Produkte Einzug hält, meint Suter.
Artificial Intelligence is a key theme at CES 2020.
Aber natürlich geht es bei der CES auch um die ganz klassische Unterhaltungselektronik. Dass Fernseher mit 8K-Auflösung kommen werden, wird einem beim Messerundgang schnell klar. Die randlosen, hochauflösenden Edelfernseher erreichen langsam erschwinglichere Preiskategorien. Zwischen 3.000 und 5.000 Euro wird man ab Frühjahr dafür bezahlen müssen. Ganz offiziell ist jetzt auch Fernsehen im Hochkantformat erlaubt. Samsung bringt ab Februar einen Hochkantfernseher für die Instagram- und YouTube-Generation heraus, sagt live Erik Lindner von Samsung Deutschland.
Man mag es nicht glauben, aber 4 von 5 Menschen nehmen Videos hochkant auf. Wenn man sich zum Beispiel auf YouTube einen Kinotrailer anguckt und man möchte die Kommentare, die reinkommen, mitverfolgen, ist es perfekt, wenn man das Gerät so nutzt. Man kann auch Fernsehen, dreht man das Smartphone, dreht sich der Fernseher. Also sehr intuitiv.
Die CES ist auch eine Messe für verrückte Produkte, deren Markterfolg nicht unbedingt garantiert ist, die aber von ambitionierten Gründern angetrieben wird. Zum ersten Mal in diesem Jahr sind Sexspielzeughersteller bei der CES ausdrücklich erlaubt und eingeladen. Das von Frauen gegründete Startup Lioness aus dem Silicon Valley ist für einen Innovationspreis nominiert. Es hat ein Sexspielzeug entwickelt, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz unser Sexualleben verbessern soll. Co-Gründerin Anna Lee.
So there's actually biofeedback sensors.
Wir haben in den Vibrator Biosensoren eingebaut. Das Gerät verbindet man mit dem Smartphone und kann dann die Messdaten seiner Orgasmen analysieren. So lässt sich herausfinden, was einem mehr Spaß macht. Gut 180.000 Fachbesucher aus aller Welt werden in Las Vegas ab heute erwartet. Die CES geht noch bis Freitag.
So viel von Markus Schuler. Wir haben es gehört, der Deutschen liebstes Kind ist auf der CES extrem gut vertreten. Immer mehr Autohersteller entdecken die CES für sich. Schwerpunkt künstliche Intelligenz in Fahrzeugen. Sebastian Hesse hat die Einzelheiten.
Die Zeiten, als die Consumer Electronics Show ausschließlich Unterhaltungselektronik präsentierte, sind lange vorbei, schmunzelt CES-Sprecher Tyler Sweets.
If we were a standalone car show, we would be one of the largest auto shows in the United States.
Wenn wir eine reine Automesse wären, dann wären wir eine der größten Automobilausstellungen in den USA, sagt Sweets. Den Eindruck könnte man tatsächlich gewinnen, wenn man an der Messehaltestelle aus dem Monorail-Zug steigt, noch vor dem Eingang zum Las Vegas Convention Center erwartet einen der alleinstehende Futuro-Pavillon von BMW. Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich ist aus München angereist, um persönlich die jüngsten Entwicklungen bei den BMW Elektroautos vorzustellen. Für viele der führenden Autobauer ist es längst Selbstverständlichkeit, in Vegas dabei zu sein. Voller Stolz, Innovationen für das Auto der Zukunft vorzustellen. Auch wenn Elektroantriebe nach Einschätzung von Fröhlich den Verbrennungsmotor noch lange nicht voll ersetzen werden.
Die Geschwindigkeit, mit der sich Elektromobilität durchsetzt, wird je nach Georegion sehr unterschiedlich sein. Europa wird aufgrund seiner CO2-Gesetzgebung sicherlich dort ein Vorreiter sein. Wir als BMW haben uns vorgenommen, bis Ende 2021 25% unserer Flotte mit elektrifizierten Antrieben auszurüsten vor Kunde. Dann bis 25 ein Drittel und bis 2030 sogar jedes zweite Auto. Es wird natürlich sehr stark auch von der Kundennachfrage abhängen.
In Afrika, Lateinamerika und auch in den USA werde sich E-Mobilität spürbar langsamer durchsetzen. Und besagte Kundennachfrage hängt auch an der Bezahlbarkeit. Hier hat der BMW-Chefentwickler eine eher ernüchternde Ansage für Umsteiger.
Elektromobilität ist teurer und sie wird teurer bleiben aufgrund der Rohstoffe. Das heißt, dass man glaubt, man bekommt fürs gleiche Geld die gleiche Fahrleistung. Das wird sich nicht erfüllen. Es wird auch keine Elektromobilität geben, wo man wie ein normales Auto innerhalb von 2-3 Minuten nachtankt. Man wird sein Verhalten ändern müssen. Dieses Mobilitätskonzept ist ein anderes und es ist und bleibt teurer.
Dennoch sind verbesserte E-Antriebe nicht nur bei BMW, sondern auch deren Mitbewerbern in Vegas eines von zwei beherrschenden Themen. Das zweite wäre selbstfahrende Autos.
Autonomes Fahren haben wir durchaus technisch skeptisch gesehen. Es ist einfach genauso wieder ein Marathon, wo man über 15 Jahre Stück für Stück die Fähigkeiten der technischen Systeme weiterentwickeln muss. Und deswegen haben wir auch verkündet, Highway Pilot im Jahr 2021 130 km/h auf der Autobahn. Das ist realistisch. In der Münchner Innenstadt mit einem Auto ohne Lenkrad vollautonom durch die Gegend gefahren zu werden, da ist die Technologie noch nicht reif.
Zum Charme der CES gehört auch, dass hier neben den großen Konzernen auch die Startups zu finden sind. Kleinstbetriebe, One-Man-Shows mit originellen Patenten und Geschäftsmodellen. Um jedoch ein kompliziertes, ausgereiftes Hightech-Produkt zu entwickeln und an den Markt zu bringen, so BMW-Vorstand Klaus Fröhlich, bedarf es schon der Potenz eines etablierten Großunternehmens.
Wenn wir als BMW 25 elektrifizierte Fahrzeuge anbieten in 2023 und davon sind 12 Autos voll elektrifizierte Batteriefahrzeuge, dann zeigen Sie mir mal ein Startup, das so ein Portfolio den Kunden anbieten kann. Und diese Autos werden dann robust, zuverlässig, stabil in Großserie gebracht.
Doch bei der CES geht es charmanterweise auch ums Träumen und ums Fantasieren. Viele der gezeigten Innovationen finden sich erst Jahre später in serienreifen Produkten. Das gilt auch für das Auto der Zukunft.
Sebastian Hesse von der CES. Anfang März soll das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Deutschland in Kraft treten. Ziel ist, Fachkräfte aus Drittstaaten, also aus Ländern außerhalb der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelszone, für Deutschland anzuwerben. Südasien-Korrespondentin Silke Dittrich hat in Indien mit jungen Menschen gesprochen, die gerne in Deutschland arbeiten wollen.
I would like to settle down in Germany. It's my dream.
Ich will in Deutschland leben. Das ist mein Traum, sagt Rohan Sethi und lacht ein wenig verlegen. Er ist 21 Jahre alt und hat seinen Bachelor in Elektrotechnik an einer Universität in Neu-Delhi gemacht. Jetzt lernt Rohan Sethi hier im Goethe-Institut Deutsch, um sich auf seine Arbeit in Frankfurt am Main vorzubereiten. Eine Firma für Maschinenbau hat ihm einen bezahlten Praktikumsplatz angeboten. Obwohl er noch nie in Deutschland war, hat er ein sehr positives Bild von unserem Land.
Very secure. People there are quite happy.
Es ist sehr sicher, die Leute sind sehr glücklich, sagt er. Arbeit hat dort einen hohen Stellenwert. Und ich habe auch gehört, dass Deutschland vor allem junge Leute braucht. Das reizt uns natürlich noch mal mehr, dorthin zu gehen.
That's a good point of attraction for us.
Denn junge Menschen hat Indien mehr als genug. Jeden Monat strömt mindestens 1 Million junge Leute auf den indischen Arbeitsmarkt. Die Konkurrenz ist enorm groß. Aber das sei nicht der einzige Grund, nach Deutschland zu gehen, sagt Isha Malhotra, die auch Deutsch im Goethe-Institut lernt. Die Buchhalterin hofft vor allem darauf, dass sie in Deutschland ein unabhängigeres Leben führen kann.
Like people are always interested in what's going on in someone else's life.
In Indien mischen sich die Leute immer noch sehr in dein Privatleben ein, sagt sie. In Deutschland habe ich mehr Freiheiten. Die Arbeit steht dort im Vordergrund. Die Leute sind auch viel professioneller als hier. Und du hast viele Sicherheiten, was dein Leben angeht, aber auch deine Arbeit. Denn die Gesetze sind sehr arbeitnehmerfreundlich in Deutschland. Isha Malhotra versucht über verschiedene internationale Plattformen im Internet einen Job in Deutschland zu bekommen. Privaten Agenturen in Indien traut sie nicht über den Weg. Die müsste man auch bezahlen, wenn sie keinen Job vermitteln, sagt sie. Das Risiko sei ihr zu hoch. Wenn es eine zentrale Anlaufstelle gäbe, eine Arbeitsstelle in Deutschland zu finden, würde uns das sehr weiterhelfen. Wir erhalten Unterstützung von der deutschen Regierung und von unseren deutschen Freunden, aber so eine offizielle Organisation, das würde uns schon sehr helfen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das ab März in Kraft tritt, soll den Interessenten aus Indien eigentlich dabei helfen, einfacher eine Arbeitsstelle in Deutschland zu finden. Aber wie das in der Praxis aussehen wird, sei bislang noch nicht klar, sagt der Direktor der Deutsch-Indischen Handelskammer, Bernhard Steinrücke.
Wir befinden uns im Moment noch in der Vorbereitungsphase und ob es dann am Ende des Tages eine Institution gibt, die das alles macht, wahrscheinlich eher nicht, aber es gibt hoffentlich dann eine Koordinierungsstelle. Das hat die Bundeskanzlerin ja auch in Delhi gesagt. Es soll so einfach wie möglich sein.
Noch ist das nicht so. Rohan Sethi, der Elektrotechniker, wartet schon seit August auf seine Arbeitserlaubnis, obwohl er schon eine bezahlte Stelle hat. Seitdem würden verschiedene Behörden und Agenturen seinen Antrag, die Zeugnisse und seine Papiere prüfen. Er übt sich in Geduld.
It would be great.
Es wäre einfach großartig, wenn ich bald nach Deutschland gehen könnte.
If I go to Germany.
Noch ist es fraglich, ob mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz solche Wünsche schneller erfüllt werden können.
So viel von Silke Dittrich. Das faszinierende Naturschauspiel der Polarlichter zeigt sich im Norden Russlands von etwa Anfang Dezember bis Mitte März. Murmansk am Polarmeer ist idealer Ausgangspunkt für nächtliche Touren. Die größte Stadt nördlich des Polarkreises öffnet sich immer mehr dem Tourismus. Zu Sowjetzeiten war sie militärisches Sperrgebiet. Besonders die Zahl der Touristen aus China steigt, wie Sabine Stör berichtet.
Schon am kleinen Flughafen der 300.000 Einwohnerstadt Murmansk stehen viele Chinesen am Gepäckband und warten auf ihren Koffer. Eine Reisegruppe mit Älteren und ein paar Jüngere, die alleine reisen. Wie das junge Paar, das sich Iris und Andy nennt. Der junge Chinese trägt einen hippen schwarzen Daunenmantel mit großen weißen Buchstaben drauf. Die beiden kommen aus Shanghai. Wegen der Polarlichter, erzählen sie. Das haben sie übers Internet recherchiert. Murmansk ist für sie nicht so weit wie andere Orte mit Polarlichtern, finden die beiden und werden in einem Hotel in der Stadt übernachten. Das russischsprachige Online-Portal Medusa hat gerade erst einen langen Artikel im Internet veröffentlicht. Darin schreiben die unabhängigen Journalisten, dass im Jahr 2016 etwa 3.000 Touristen aus China in die Großstadt nördlich des Polarkreises kamen. 2019 sollen es schon 16.000 gewesen sein. Außer ihnen kommen auch immer mehr, vor allem junge Touristen aus Thailand oder Malaysia. Das bestätigt auch Anatoli. Er ist Besitzer eines kleinen Hostels mitten in der Stadt, in der im Winter die Sonne kaum über den Horizont kommt.
Es kommen immer mehr Touristen aus dem Ausland, besonders aus dem fernen Osten. China, Philippinen, Thailand. Aber auch aus Europa kommen mehr. Und seit kurzem nimmt auch der Inlandtourismus sehr zu. Alle möchten sich die Schönheit des Nordens anschauen, das Polarlicht sehen und mal das Polarmeer.
Alles begann damit, dass vor ein paar Jahren der Rubelkurs zurückging. Damit sind die Preise jetzt erschwinglich für die Mittelschicht. Auch für die junge Chinesin, die sich Cicely nennt und am Hafen von Murmansk gerade den alten Eisbrecher Lenin besichtigt hat. Der erste, der mit Atomantrieb fuhr. Sie sagt, Russland ist, um die Polarlichter zu sehen, viel günstiger als Finnland oder Norwegen oder Kanada. Und was für mich auch wichtig ist, man sagt, Russland ist richtig cool, die Leute. Und ich bin hier, um zu sehen, ob das stimmt und ob die Leute hier wirklich freundlich sind. Hinzu kommt noch ein Mythos, der offenbar vor allem in China geschürt wird. Dort heißt es, wenn man das Polarlicht sieht, wird man das ganze Jahr über glücklich sein. Vielleicht sogar länger. Die meisten kommen aber offenbar wegen ihres unerfüllten Kinderwunsches nach Murmansk. Denn Sex unterm Polarlicht soll auch hier Wunder wirken. Alles Quatsch, denken viele Reiseführer vor Ort, freuen sich aber übers Geld, das die Touristen bringen. Für Ausländer kostet ein Abend auf der Jagd nach den Polarlichtern raus ans Meer, wie es romantisch heißt, um die 50 Euro pro Person. Alles buchbar übers Internet, auch in China. Dann bleibt nur die Hoffnung, dass man das Licht, wie es grün und manchmal auch lila über den Himmel wabert, auch sieht. Denn das ist dann wirklich besonders.
Sabine Stöhr war das. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.